Deutschlandfunk.
Lauter taucht sich an im Windschatten des Lotus. Start Zielgerade. Ja, gibt's denn das? Niki Lauda in seinem Abschiedsrennen im Grand Prix von Australien in Führung.
Mann, Michael Schumacher, der fährt das nach Hause. Das letzte Mal die Schikane. Noch zwei Kurven. Noch eine Kurve. Und Michael Schumacher gewinnt nicht nur in Japan, sondern auch den Formel 1 Titel 2000. Sieg auf der ganzen Linie. Michael Schumacher ist Formel 1 Weltmeister. Unglaublich, was für ein Rennen.
Here comes Lewis Hamilton though, down the back straight. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world.
Ich bin ja mit Formel 1 aufgewachsen. Das war ja in Österreich super populär. Wegen Niki Lauda vor allen Dingen, und dann, wie das dann oft so ist, dann ist wohl in den Fußstapfen des Niki Lauda, das hat es ja dann andere populäre Fahrer gegeben, Gerhard Berger vor allen Dingen.
Gabriel Kuhn kehrt gerne nach Österreich zurück. In den 1980er Jahren ist er hier aufgewachsen, bevor er wegzog und viele Jahre auf Reisen war. Heute lebt er in Stockholm, schreibt, übersetzt, engagiert sich in sozialen Projekten.
Das spielt schon immer eine Rolle, ne? Also inwieweit ist da ein Fahrer dabei aus dem Land, aus dem er kommt. Also bei mir war es auch so, klar, die Schumacher-Jahre, dann mit Vettel gab es nochmal so ein kleines Comeback und jetzt ist ja Formel 1 in Deutschland komplett tot.
Sebastian Friedrich wächst in den 1990er Jahren in Süddeutschland auf. Die Liebe zu Formel 1 bringt der Stiefvater mit. Ein Lkw-Fahrer, Schumi-Fan, so wie viele seiner Kollegen damals. Es war die Zeit, als Michael Schumacher zur nationalen Identifikationsfigur wurde. Die Faszination blieb. Heute lebt Sebastian in Hamburg, arbeitet als Journalist und Autor, denkt und schreibt über den Kapitalismus und über die Frage des kommunistischen Schriftstellers Ronald M. Schernikau: Wie kommt die Scheiße in die Köpfe?
Bei mir ist es ja so, dass ich ja gar keinen Führerschein habe. Wir fahren jetzt ja auch hier nicht zufällig mit dem Zug dahin. Also eigentlich habe ich mit Autos nicht viel am Hut. Also bin jetzt kein Autofight, aber es hat nichts mit meinem Leben zu tun. Wie sieht das bei dir aus mit Autos?
Ich habe einen Führerschein. Ich bin ja im Land aufgewachsen in Österreich. Da hat man mit 18 einen Führerschein gemacht. Das war so. Das Auto ist nur Fortbewegungsmittel. Ich habe überhaupt kein Interesse sonst an Autos.
Gabriel und Sebastian machen sich auf den Weg nach Spielberg in die Steiermark. Jedes Jahr kommen hier hunderttausende Menschen zusammen, zum großen Preis von Österreich. Ein Spektakel, das wie kaum ein anderer Ort für die Ausbeutung natürlicher Ressourcen steht und für das Zusammenspiel von Männlichkeitsmythen und Kommerz. Die beiden wollen verstehen, was Menschen zur Formel 1 zieht und was sie nicht loslässt.
Ein Rennen gegen die Zeit. Warum boomt die Formel 1? Feature von Sebastian Friedrich und Gabriel Kuhn.
Am Bahnhof angekommen, schultern Gabriel und Sebastian ihre Rucksäcke. Darin das Notwendige für ein Wochenende Feldforschung. Zelt, Schlafsack, Isomatte, Mikrofon.
Auf Austria-Straße nach Südwesten.
Zu Fuß machen sie sich auf den Weg zum Red Bull Ring.
Also hier wird jetzt angezeigt, es ist insgesamt eine Stunde 51 sind. Zwei Stunden werden wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir eine Pause machen.
Ein bisschen
länger. Sehr gut.
Darüber, oder?
Da lang. Und dann können wir hier so noch langlaufen.
Genau, und da gehen wir da oben über, eben über Spielberg rein.
Ihr Ziel? Einer der vielen Campingplätze rund um die Rennstrecke. Der Weg dorthin führt über Landstraßen, vorbei an Tankstellen, ersten Grüppchen von Fans mit Bierdosen. Autos mit Wohnwagen, Wohnmobile, gemietete Kleinbusse, Stoßstange an Stoßstange schiebt sich der Konvoi über die schmale Landstraße. Die ersten Partyzelte tauchen am Wegesrand auf. Davor und darin Männerrunden. Mal kleiner, mal größer, meist oberkörperfrei, selten leise. Es ist Mittwoch. Es wird stiller, die Musik verblasst, die Straßen verengen sich. Irgendwo plätschert ein Bach. Bauernhäuser tauchen auf, verstreut zwischen Wiesen und Hängen. Eines davon leuchtet hellrot, davor eine alte Scheune. Auf der großen Wiese dahinter stehen bereits ein paar Camper. Gabriel und Sebastian werden erwartet.
Hätt's angerufen.
Hätt ihr euch
gut. Hätt's uns gut. Na, schau.
Aber ihr kriegt ein Spitzenquartier von mir.
Super.
Das klingt ja sehr, sehr gut.
Ja, schauen wir mal. Ich hab schon gesagt an Sebastian, dass ich das Gefühl hab, mir zeigt uns da, wo die besten Plätze sind.
Sehr gut. Da könnt sicher sein.
Ja, super.
Ich müsste noch ein bisschen jünger sein, verstehst? Aber ich werde 78 und ich muss immer noch arbeiten.
78?
Ja.
Hast dich gut gehalten?
Ja. Unter der Gürtellinie 40. Ja.
Peter Freitag ist ein großer, schlanker Mann. Drahtig geblieben, auch im Alter. Seit den 1970er Jahren betreibt er während großer Motorsportrennen einen Campingplatz rund um sein Haus.
Und Peter, du wohnst hier? Ist das dein Haus? Wohnst du hier,
ja,
oder?
Ja.
Ach, schön.
Ich habe 9 Jahre Haus gebaut. Ich habe so wenig Geld gehabt.
Oh, 9 Jahre. Selbst gebaut alles?
Ja.
Stark.
Und der Grund ist, hat es gekauft oder von der Familie?
Da war schon vorher eine Generation.
Ah ja.
Eltern und gell?
Ja, okay. Jo.
Peter führt seine Gäste zur Scheune. Ein Bau, der wirkt, als hätten hier früher Traktoren überwintert. An den Holzwänden kleben vergilbte Poster und Fotos. Erinnerungen an Partys aus einem anderen Jahrtausend. In der Scheune ein kleiner, abgeschlossener Raum.
Schaut's her, Leute.
Drinnen Feldbetten in 2 Etagen, Strom über ein Verlängerungskabel, an der Wand ein paar Regale, zusammengezimmert aus Holzbrettern.
Da kannst du Oblinger hier suchen.
Super.
Ja, weißt du das?
Ja, sehr super.
Und Peter, können wir auch später dich noch interviewen? Hast du Lust?
Ja.
Hast du Zeit?
Du in Benetto.
Okay.
Dann kommen wir nachher mal vorbei bei dir, ne?
Ja, und kannst du drinnen Jürgen interviewen, der Taugseaterbuhr, weißt du.
Ah ja, okay. Ist das mach's dein Bruder, so, der mit dir arbeitet, oder was?
Ja, mit dir Onkel ist er, gell?
Ja, Sohn. Okay.
Ja, dann super. Kommen wir nachher mal vorbei.
Oder? Ja.
Okay, ja, super.
Macht's euch frisch.
Danke.
Ja, und dann kommen wir später vorbei.
Dann kommen Sie mal, gell?
Ja, danke. Oh,
danke. Danke, super, Peter. Danke.
Bevor Sie mit Ihren Gastgebern sprechen, starten Gabriel und Sebastian einen Rundgang über die Campingplätze rund um den Red Bull Ring. Überall Männer in grell-orangen T-Shirts. Verstappen-Fans aus den Niederlanden. Sie kommen jedes Jahr in Scharen.
Normales Après-Ski in Österreich. Dann sind wir oft hier, aber jetzt auch mit der Formel 1 ist sehr schön hier. Ein bisschen trinken und ein bisschen Spaß machen. Das,
ja, Formel 1-Fans, ne? Ein bisschen Bier trinken. Mal ein Wochenende weg ohne die Frauen. Ja. Ja, als Motorsport ist toch, denk ich, meer een Männerding als een Frauending. Und, ja.
Ein paar Zelte weiter, 2 Brüder. Der eine lebt in Bayern, der andere im Norden Deutschlands. Einmal im Jahr sehen sie sich hier.
Was für Leute kommen hier? Was ist der typische Formel 1-Fan? Gibt es den überhaupt?
Typisch?
Nein, glaube ich.
Es gibt keinen typischen Formel 1-Fan. Also, ich habe von Top-Manager bis zum Hartz-IVler, sag ich mal, der wirklich alles zusammengespart hat, alles erlebt. Also es gibt da wirklich, also ich möchte sagen, natürlich ist es die breite Mitte, ne? Aber ist es alles vorhanden.
Das glaube ich auch nicht, dass das einen speziellen, von Stand her, speziellen Typen gibt. Okay, der Manager, der wohnt im Hotel, wohnt nicht auf dem Campingplatz, aber er geht trotzdem da.
Aber es sind fast nur Männer, oder?
Nein. Ja, guckt er mal um.
Ja,
wir haben schon viele Männer.
Sind schon viele Männer. Aber wie viele Frauen sind auch da? Wenn du da 3 Zelte weitergehst oder 4, aus Dortmund kommen die, glaube ich, da sind nur 3 Frauen. Was ich bis jetzt gesehen habe.
Von den Frauen aus Dortmund fehlt jede Spur. Stattdessen die nächste Männergruppe. Sechs Freunde aus Bayern. Eigene Zapfanlage, Bierzeltgarnitur, Schlagermusik in voller Lautstärke.
Wir müssen jetzt Hochdeutsch sprechen für Norddeutsch und so.
Ich bin ja hier dabei.
Oder habt ihr so einen Untertitel?
Tobi ist der inoffizielle Sprecher der Gruppe. Er trägt Verstappen-Trikot und Verstappen-Cappy.
Wir gehören schon zur Kategorie Motorsportfans, würde ich sagen. Wir fahren ja schon lange genug, also wir haben da schon ein bisschen Erfahrung. Wir fahren jetzt, glaube ich, mindestens 20 Jahre schon.
Allerdings nur zur Formel 1.
Das ist die Königsklasse, das ist einfach so. Das ist das, man dann die Namen, Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher, die sind halt einfach die Legenden.
Welche Leute kommen zur Formel 1?
Alles. Es kommt wirklich, ich glaube, vom, also ganz übertrieben gesagt, vom Bettler bis zum Milliardär kommt eigentlich alles. Da ist ein Marc Mateschitz da und das ist ein, so Mittelklasse-Typen wie mir da und da sind auch wahrscheinlich Leute, die sich das wirklich absparen müssen. Also da ist wirklich alles da. Und das ist die Schöne auch, weil man einfach auch irgendwo klassenlos ist. Er ist ein Autohausbesitzer, er ist ein Wirt, er ist Kämmerer in der Gemeinde, ich bin Betriebsleiter von einem Boot, er ist Maurerkapo da hinten, der muss ich noch mal ausrasten.
Bei Eintrittspreisen zwischen 300 und fast 600 Euro allein für einen Sitzplatz am Rennsonntag ist die Klassenlosigkeit nicht grenzenlos. Und doch, am Biertisch, zwischen Schaumkronen und Sonnenbrillen, blitzen Spuren einer egalitären Romantik auf. Für ein Wochenende scheint sie aufzuleben. Die Vorstellung, dass hier alle gleich sind. Zumindest alle, die es bis hierher geschafft haben. Am Abend treffen Gabriel und Sebastian Peter wieder, den Betreiber vom Camping Freitag. Doch nur kurz. Das Notstromaggregat macht Probleme. Dafür bleiben seine Tochter Dani und sein Stiefsohn Jürgen zum Plaudern. Beide Mitte 40, längst ausgezogen, längst eigene Wege. Und doch kommen sie jedes Jahr zurück, zum Grand Prix, wegen des Campingplatzes.
Es ist von jeher ein Event-Campingplatz. Also das ist kein dauerhafter Campingplatz, ist ganz was anderes. Wir tun das als Familienbetrieb, in dem jedes Jahr für diese Rennen quasi Kassen aufgebaut werden, die Bänder organisiert werden, diese ganzen Müllsäcke verteilt werden. Das ist eine Veranstaltung mit allen Auflagen, mit allen Dingen, die man da zu berücksichtigen hat.
Die beiden verbinden mit der Formel 1 nicht nur einen Eintrag in den Jahreskalender.
Das hat in mir, löst das irgendwas aus. Eine Leidenschaft, die sich so in meine Gehirnstruktur rein manifestiert hat, die geht nicht mehr raus, glaube ich. Das ist ein Kern, ja. Weil einfach mit dieser Geschichte da, mit diesem Motorsport, mit diesem Formel 1, ich bin ja als Kind quasi, ich bin ja aufgewachsen auf der Rennstrecke. Mit meiner Mutter das erste Mal, glaube ich, mit 4 oder 5. Das erste Mal mit der Mutter zuerst auf der Rennstrecke gewesen, da mit 7, 8 war ich dann schon mal allein. Ich war jedes Wochenende da und das war Highlight, das war irgendwie rauskommen in der Schule, das hat mich nie so gefreut und das war immer so dieser Urlaub quasi von dem Schulwahnsinn und das ist so positiv gespeichert in mir, ja.
Das ist etwas, wo ich sozialisiert worden bin, als kleines Kind, auch in der Boxengasse mit den Formel-1-Freunden unterwegs gewesen, auch in Nigel Mansell Verstecken gespielt, da gibt's Fotos und so, wo ich so 3 Jahre alt war und quasi mit ihm rede und Kapperl unterschrieben kriege. Also man ist mit dem groß geworden und ich habe immer diesen Benzingeruch richtig gemocht und diese Motoren, wenn der Start dann am Formel 1 Sonntag war, dann ist das Herz übergangen. In dem Moment hast du gedacht, dieses Vibrieren ist ähnlich, glaube ich, eine kollektive Erfahrung wie im Stadion. Wenn das bebt, wenn diese Sprechchöre kommen, das schweißt Menschen zusammen. Du kennst den Nachbarn auf der Tribüne nicht, aber über den Sport findest Gemeinsamkeiten. Diese Freude an dieser Geschwindigkeit, du siehst, wie die am Limit fahren, das kannst du jemandem, der dem Sport eher kritisch gegenübersteht, nicht erklären, diesen emotionalen Pakt.
Es ist die Freude an der Geschwindigkeit, an der Gemeinschaft und immer wieder der Rückgriff auf die goldenen Jahre der Formel 1. Eine Zeit, die viele noch im Ohr haben, kommentiert mit markanten Sprüchen von Heinz Brüller. Jahrzehntelang das Gesicht und vor allem die Stimme der Formel 1 im österreichischen Fernsehen.
der Staatszeremonie. Ich kenne Sie, Zolder ist man ja damit. Man muss es sagen, schändlich umgegangen. So, und jetzt noch 5 bis 7 Sekunden bis zum Start.
Noch 13 Runden dieses Grand Prix. Eine riesen Ölspur jetzt hervorgerufen durch diesen Motorschaden des kleinen Italieners Pierluigi Martini.
Aber es gibt halt Geschichten, die nur die Formel 1 schreibt. Es gewinnt Gerhard Berger unter Umständen mit diesem schwachen Motor, diesen Grand Prix.
Weil es war früher natürlich kleiner und das ist gewachsen auch irgendwie, nicht? Und das hat sich alles verändert irgendwie. Wenn ich so zurückdenke, also ich kann mich als Kind erinnern, das war eine andere Fankultur damals. Das war irgendwie, die Formel 1 war grundsätzlich noch anders. Das war noch nicht so dieser, sage ich mal, professionell war es damals schon, aber das war jetzt nicht nur dieses Marketing-Monster. Mhm. Die Puristen sagen auch immer so, die 70er, 80er, das waren die Formel 1 Jahrzehnte, wo sie irgendwie richtig ehrlich noch waren.
Mir persönlich fällt es heute ein bisschen schwerer, weil man denkt, es ist alles ein Event. Es ist alles geht übers Geld, so es geht alles über Marketing. Mir fehlen ein bisschen die Emotionen, mir fehlt ein bisschen die Freude der Fans am Sport. Also das merkt man jetzt schon mehr, dass mehr in Richtung Spaßraum geht. Ich verbringe eine gute Zeit mit meinen Freunden. Wir haben immer wieder Gäste, die nie die Rennstrecke sehen.
Gabriel und Sebastian fragen, wie hoch der Frauenanteil am Campingplatz Freitag sei. Höchstens 10%, meint Dani. Doch die Ausnahmen hinterlassen einen starken Eindruck.
Wir hatten im Vorjahr 3 Mädels, die habe ich bis jetzt noch in Erinnerung, es war nur ein Jahr, aber die sind zu dritt, haben das erste Mal einen Campingbus sich ausgepackt und sind von Italien daher gefahren. Aber die haben einparken können, die haben das top gemacht, wo ich sage, da brauchen andere 15 Jahre. Gell? Die waren Anfang 20, die waren unglaublich. Das hat dann so geändert, dass das werde ich nie vergessen, haben im Feuer mit dem Lockenstab den Strom gesprengt. Gell? Und deren Griller ist auch immer wieder im Regen gestanden, also die haben das nicht ganz im Griff gehabt. Aber die haben am Abend sich gestylt mit Lockenstab vor dem Wohnwagen, dass die anderen Campinggäste immer Runden gezogen sind und Mädels schauen können. Also das war schon für uns total amüsant, wo wir gemerkt haben, alle haben jetzt ein Interesse an dieser Frauengruppe. Gell?
Formel 1 in der Steiermark. Dort, wo Trachtenhumor und Teambranding ineinander fließen. Wo sich Nostalgie und Fortschritt nicht widersprechen müssen. Geschwindigkeit, Testosteron, Tradition im Hochglanzformat. Doch wie blickt die Formel 1-Welt selbst auf diesen Ort?
So, läuft die Zeit oben.
Jawohl.
Hallo, grüß euch. Spricht der Gerhard Berger aus Tirol. Ehemaliger Formel 1-Fahrer. Ich bin 210 Rennen gefahren, habe davon 10 gewonnen, war 48 Mal im Podium und habe viele, viele Jahre in dem Metier verbracht.
Was sagt einer, der die Formel 1 kennt wie kaum ein anderer? Warum gibt es keine Formel 1-Fahrerinnen?
Die körperliche Auslegung von einer Frau ist anders als die von einem Mann. Formel 1-Sport, den darfst du körperlich überhaupt nicht unterschätzen, der ist extremst anstrengend. Wahnsinnig hohe Lenkkräfte, Fliehkräfte und so weiter. Also ist ein hoher Anspruch. Und in fast allen Sportarten gibt es den Damensport und den Herrensport. Trotzdem gibt es da sehr Talentierte. Und es gibt sogar manchmal einen, die so wirklich auch schon unangenehm werden für die Männer. Aber am Ende war es bis jetzt immer so, dass diese körperliche Konstellation des Manns einen Vorteil gehabt hat.
Ein häufig zu hörendes Argument während des Rennwochenendes. Fehlende Sponsoren, mangelhafte Förderprogramme, fehlende Vorbilder werden seltener angesprochen. Was die Faszination der Formel 1 anbelangt, kommt selbst die Legende ins Grübeln.
Die Formel 1 ist eigentlich ein Phänomen für mich, weil wenn ich mir so manchmal den MotoGP anschaue, denke ich mir, die bieten einfach für einen geilen Sport viel, viel härter, viel besser, viel aggressiver und so weiter. Die Leute sagen zu mir, warum schaust du lieber MotoGP denn Formel 1? Sage ich, weil bei der MotoGP weiß ich in der letzten Runde, in der letzten Kurve, wer gewinnt. Und bei der Formel 1 weiß ich es oft schon nach der ersten Kurve, in der ersten Runde. Aber ziehen dort am Ende immer die Formel 1 aus. Und ich kann mich erinnern an Zeiten, wo die Schumacher-Dominanz, wo einfach so Perioden, wo 5 Jahre, auch jetzt mit Max Verstappen oder auch Lewis Hamilton zu seiner Zeit, wo ich sage, dem Leben muss doch irgendwann einmal langweilig werden jetzt.
Aber so Perioden denke ich mir dann oft, das müsste man eigentlich bei den Zuschauern einmal sehen.
Aber die Zuschauerzahlen gehen weltweit nach oben. Ist das Auto immer noch zentrales kulturelles Symbol für Fortschritt, Geschwindigkeit und Status? Gerhard Berger schüttelt den Kopf.
Der Stellenwert hat sich ja ganz extrem geändert. Zu meiner Jugendzeit, wo das Auto ja hat einen richtig großen Stellenwert gehabt. Ich kann mich erinnern, wenn du in eine Diskothek mit einem guten Auto gekommen bist, hast du ganz einen anderen Auftritt gehabt. Und so, es war lächerlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Da bin ich auch schmunzeln auf. Aber es war so. Heute spielt das keine Rolle mehr, bei den Jungen schon gar nicht. Und trotzdem gehen sie zu den Autorennen, schauen sie es ja.
Ist Motorsport ein dröhnendes Echo aus einer anderen Zeit? Geht es bei der Formel 1 um die nostalgische Erinnerung an ein vermeintlich unbeschwerteres Leben? Als die Gesellschaft mit sich im Einklang war, niemand vom Klima sprach und die Wachstumsraten von Jahr zu Jahr stiegen?
Die 300.000 Besucherschallmauer, die wird auch heuer geknackt werden. Damit sind 600.000 Nächtigungen garantiert. Den größten Anteil der Fans stellen natürlich auch heuer die niederländischen Verstappen-Fans. Mehr als 30.000 werden die Campingplätze und die Tribünen hier in Orange färben und diesem Motorsportspektakel den Stempel aufdrücken. Seit dem Comeback der Formel 1 in Österreich 2013 hat die Formel 1 rund 1 Milliarde Euro österreichweit an Umsatz in die Kassen gespült. Für Kurzentschlossene gibt es für dieses Wochenende noch Restkarten.
Gabriel und Sebastian stehen in der Mitte eines Campingplatzes, der die Größe eines Dorfes hat. Das Frühstück können die Gäste an Automaten bestellen. Daneben eine Bühne, auf der am Abend Party-Acts auftreten. Die beiden Campingplatzbetreiber, Karl und Helmut Meyer, zwei Brüder, die als Kinder auf dem über dem Campingplatz thronenden Bauernhof groß geworden sind. Karl Meyer hat den Hof als ältester der Kinder einst übernommen.
Ja, Camping am Birkmerhof gibt es praktisch seit 1970, als der damalige Österreichring eröffnet wurde. Aber damals war der Besucheranstrom am Campingplatz noch sehr begrenzt. Da war dann mein Vater aktiv. Da haben wir praktisch fast jeden zweiten Gast persönlich gekannt. Da sind auch viele Freundschaften entstanden.
Der Campingplatz lief jahrzehntelang eher nebenbei, so wie bei Peter. In den 70ern kamen ein paar hundert Gäste, in den späten 90ern waren es um die 1000. Dann kam der Bruch. Auf dem Ring wurde nicht mehr gefahren und mit dem Motorenlärm verschwand auch das Publikum.
Von 2003 bis glaub, 2011 war am heutigen Red Bull Ring war eine Schotterhalde, da war Totenspiele. Es gab keine Rennveranstaltung. Der Tourismus hatte massive Einbrüche, weil keine Leute konnten.
Die Region rund um Spielberg wurde von 3 Krisen getroffen. Als Industriestandort litt sie unter der Verlagerung von Betrieben, die Landwirtschaft wurde neu strukturiert und mit dem Ende der Rennen am Österreichring verschwand der wichtigste Touristenmagnet. Zurück blieb eine Region, die sich neu erfinden musste und lange nicht wusste, wie.
Ich kann mich noch gut erinnern, im Juli 2013 kam die frohe Botschaft, die Formel 1 kehrt nach Spielberg zurück. Gell? Dietrich Mateschitz, der Besitzer von Red Bull, hat sich bereit erklärt, den Ring zu übernehmen. Und Herrn Mateschitz wurden von der Politik sehr viele Zugeständnisse gemacht.
Man muss eines dazu sagen, dass es ja früher der A1-Ring oder der Österreich-Ring, wie er vorgeheißen hat, wurde ja von der öffentlichen Hand so quasi gebaut, finanziert und auch das Ganze aufrechterhalten.
Helmut Meyer.
Wenn ich der Mateschitz damals das Geld in die Hand genommen hätte, wäre das Projekt nie zustande gekommen. Ja, das heißt, du brauchst einen privaten Finanzier, der auch die finanzielle Kraft dahinter hat. Und da muss man schon sagen, dass wir speziell, und ich glaube, da gibt es sehr viel in der Region, Herrn Mateschitz und auch seinen Sohn Marc Mateschitz wirklich auch sehr dankbar sind, dass das alles passiert ist. Ja. Weil ohne Red Bull wäre da hier wirklich definitiv nichts. Ja. Oder der Familie Mateschitz wäre hier definitiv nichts.
Karl und Helmut Meyer erzählen aber auch von Anwohnern, die nicht begeistert waren vom Comeback der Rennstrecke.
Ja, es ist eine gewisse Spaltung innerhalb der Gesellschaft eingetreten. Auch in den Vereinen und auch in gewissen Familien. Das hat sich mit der Zeit wieder beruhigt. Aber gewisse Ringgänger, speziell einer, der ist ja bekannt, der Herr Karl Abesser.
Karl Abesser, der Besitzer des Schlosses Spielberg, das nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt steht. Jahrelang stand Abesser an der Spitze der Gegner des Ringes, sammelte Unterschriften, gründete Bürgerinitiativen, mischte sich ein.
Der hat sicherlich heute noch ganz wenig Freunde in Spielberg, weil was er inszeniert hat, das haben viele nicht verstanden. Gell?
Auf den Campingplätzen werden schon vormittags Bierflaschen geöffnet und die Boxen aufgedreht. Gesellschaftliche Probleme, Probleme der Formel 1, sind außen vor. Dabei scheint eine Frage offensichtlich. Ist die Formel 1 eigentlich noch zeitgemäß?
So, wenn die Formel 1 jetzt nicht zeitgemäß ist, dann muss ich die Gegenfrage stellen, ist das E-Auto zeitgemäß? Was ist zeitgemäß? Ist das für die Zukunft? Wenn ich jetzt E-Auto kaufe, bin ich da besser? Als, ich würde das nicht bevorzugen und ich würde das nicht bevorzugen. Ich glaube aber, ja, Formel 1 muss man es haben. Was braucht man in dem? Muss man schon ganz ehrlich sagen, ich bin trotzdem da.
Also ich glaube, dass wir in Europa viel für den Klimawandel tun, gegenüber dem Rest von der Welt. Man darf nicht alles aber an Kleinigkeiten aufhängen. Es gibt Firmen, die blasen in der Stunde mehr aus, als in 10 Jahren Motorsport da betrieben wird. Man muss die Prioritäten ein bisschen anders setzen. Aber meine Meinung ist, wir werden die Welt nicht retten in Europa.
Gabriel und Sebastian schlendern über die Campingplätze, um weitere Meinungen einzuholen. Und plötzlich sitzen sie da. Die ominösen 3 Dortmunderinnen, die nur noch zu zweit sind und von denen eine aus Dresden kommt.
Wir haben uns durch Formel 1 tatsächlich auch kennengelernt. Über TikTok. Das ist ja heute gar nicht mehr so unüblich, aber genau, da haben wir uns irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, aber ja, es ist passiert.
Julia und Sarah, die tatsächlich aus Dortmund kommt, lieben Motorsport. Nicht nur die Formel 1, auch andere Rennklassen, andere Strecken, andere Namen. Sie kennen Fahrer und Fahrerinnen, von denen hier wohl die wenigsten je gehört haben. Der deutliche Männerüberschuss in Spielberg stört sie nicht.
Man muss sich als Frau jetzt auch nicht unsicher fühlen oder so. Also auch alle, auch wenn die jetzt vielleicht wirklich tief ins Glas geschaut haben, sind immer noch alle lustig drauf, wollen einen irgendwie noch mitziehen.
Würden Sie gerne mehr Fahrerinnen sehen?
Also ich finde es schön, dass bei der F1 Academy, dass die Teams die jetzt auch unterstützen. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz freiwillig. Das weiß ich ehrlich gesagt, wie das zustande gekommen ist von den Teams. Ja, ich glaube, das wird einfach beschlossen. Das finde ich schön, dass die großen Teams halt einfach dabei sind und wirklich auch helfen. Im Idealfall wäre es natürlich so, dass sie mit bei Formel 3, Formel 2 fahren würden. Aber das ist ja auch eine Sache von Sponsoren etc. Und die kriegen die ja alle leider nicht so leicht. Klar wäre es schön, ein paar weibliche Fahrer im Feld zu haben. So wie Jamie Chadwick. Die hätte ja auch absoluten Sitz in der Formel 1 eigentlich verdient, weil sie fährt ja immer noch in die Car. Ja, ja, warum es dann im Endeffekt nicht klappt, es sind, glaube ich, auch wirklich immer noch diese Vorbehalte, die man hat. Ne?
Von Nostalgie ist bei Sarah und Julia wenig zu spüren. Eher ein Blick nach vorn. Offen, interessiert, ohne Illusionen. Eine Zukunft, die besser sein kann als die Gegenwart. Auch in und mit der Formel 1.
Also natürlich ist jetzt nicht das Umweltfreundlichste, was es gibt, ne? Aber sie gehen ja in die richtige Richtung. Also sie machen ja keine Schritte zurück, sie versuchen ja wirklich, ob sie das jetzt schnell genug machen, ist eine andere Sache, aber sie wollen ja den Weg gehen und von daher, ja.
Dass das nicht von heute auf morgen passiert, das ist, glaube ich, jedem klar. Und im Vergleich dazu, einen Sebastian Vettel oder einen Lewis Hamilton setzen sich auch sehr für Umweltschutz und Gleichberechtigung ein. Und ich denke, die beiden machen den Weg halt auch mit. Dass gewisse Teams, gewisse obere Schichten dann halt sagen, okay, wir verändern was, aber wir können es halt nicht so schnell machen. Und ich finde, es geht in die richtige Richtung.
Formel 1 zwischen Greenwashing und wirklichem Fortschritt? Im Lärm der Musik, der Hubschrauber, der Motoren hallt das Gespräch mit Sarah und Julia nach. Da kommen plötzlich ein paar Campinggäste auf Gabriel und Sebastian zu. Es gäbe da 3 Typen, die müssten sie unbedingt kennenlernen.
Ja, wir sind jetzt extra herbestellt worden.
Ja, guten Tag.
Hallo. Oh, so eine große Gruppe.
Wir haben hier Simracer. Simracer, ja.
Grüße erstmal.
Servus. Das ist Formel 1 virtuell.
3 Simracer. Pascal aus Bayern, David aus NRW und Florian aus Österreich.
Wir sind vom Herzen aus Gamer. Und haben uns dann über eine Gaming-Community, über das Gaming dann kennengelernt. Und genau, dadurch haben wir dann das Ganze dann so verfolgt. Erstmal Formel 1, haben uns dann irgendwann Lenkräder gekauft und dann gespielt. Und wir sind natürlich hier auf dem Red Bull Ring auch virtuell ein paar Mal gefahren. Und dann haben wir uns gesagt, das wäre natürlich super, wenn wir da einfach mal zusammen uns dann treffen.
Aber das ist doch dann die Antwort auf diese ganze Klimaproblematik. Wir fahren einfach nur noch digital, eh fast dasselbe.
Ja gut, aber du brauchst ja trotzdem dann die Server, das Auto macht dann auch wieder CO2-Emissionen, dann fangen wir diese Diskussion an.
Also sind wir ehrlich, wenn es jetzt nur um CO2-neutral geht, über das, was am Auspuff rauskommt, dann können wir jetzt alle elektrisch fahren und in Deutschland bläst das Ding, wo kommt der Strom her? Für 90 Cent die Kilowattstunde aus dem Kohlekraftwerk.
Probleme meines Erachtens. Ne? Also auch gerade mit der E-Auto-Thematik. Ja, wir holen seltene Erden aus anderen Ländern quasi, verschiffen die hier hin, um das Auto dann zu bauen. Die Batterien sind enorm aufwendig und auch die ganze Entwertung, darüber diskutieren wir dann im Endeffekt ja auch. Und dann ist halt die Frage, mache ich das nur noch für mich, um ein gutes Gewissen zu haben? Und ist das aber dann noch moralisch vertretbar? Das ist halt die andere Geschichte.
Es wird ja schon mit synthetischem Kraftstoff gefahren, unter anderem der, was bei Weitem bis keinen CO2-Ausstoß hat. Und noch dazu kommt, dass jetzt momentan, ich glaube, zu 35% Elektromotor ist. Und ab 2026 ist er dann zu 50% Elektromotor. Also es wird schon darauf geachtet. Und ja, und in Zukunft wird es irgendwas mal geben, dass man mit normalen Benzin fährt, ohne dass CO2-Ausstoß ist.
Ich würde auch sagen, da wird auf jeden Fall hingearbeitet, dass die dann ein Auge drauf haben auf die Neutralität. Das Einzige, was ich finde, aber da sind natürlich wir keiner Experten drin, was auf die Logistik bezogen ist, weil die halt dann teilweise von Österreich am nächsten Wochenende auf der anderen Seite der Welt sind und dann fliegen sie aber wieder zurück nach Europa. Da könnte man durchaus noch ein bisschen Verbesserungspotenzial ansetzen, dass man das vielleicht ein bisschen organisierter macht, dass halt vielleicht erst ob Europa abgefahren wird. Aber von den Autos an sich jetzt, finde ich, da macht die Formel 1 schon recht viel. Und die haben, glaube ich, 2030 oder so sogar auch ein Ziel gesetzt, dass sie komplett klimaneutral fahren wollen.
Einmal angesprochen, bewegt das Thema Klima doch. Auf den Campingplätzen wird viel relativiert, manches abgewunken, mit den Schultern gezuckt. Gabriel und Sebastian stoßen auf einen der Fans aus den Niederlanden. Wie sieht er das?
Ich denke auch, Formel 1 versucht, denke ich, mit besserem Brennstoff und besseren Reifen auch weiterzuentwickeln. Aber ich denke, das Autoliebhaber das gerne sagen, damit sie dann denken, es sei was gut für den Sport. Aber ja, also natürlich denken wir da auch daran. Aber ja, schwierig. Nächste Frage bitte.
Ja, da geht zum ersten Mal an diesem Wochenende der orangene Rauch auf vor dieser riesigen Tribüne, vollgepackt mit Verstappen-Fans. Der Weltmeister schnappt sich die Pole Position für das morgige Sprintrennen.
Freitagabend. Zwischenbilanz bei Camping Freitag.
Und Dani, wie ist bis jetzt deine Bilanz?
Es sind viel mehr jüngere Leute, merke ich. Und die Bilanz, würde ich sagen, es ist ganz nett, es schaut anders aus, sie haben viel mehr geschlossene Zelte, ist mir aufgefallen. Früher waren viel kleinere Iglu-Zelte, jetzt sind so größere Pavillon, wo sie zusammensitzen. Also es verändert sich, wie sie die Zelte aufbauen. Es ist jetzt eher so für sich, die Gruppen unter sich und geschlossen. Früher war das viel durchlässiger, jetzt stehen oft die Wohnwagen wie Barrieren.
Aber diesmal kann man nicht sagen, gegenseitig gutes Verständnis. Das muss man sagen. Einige haben schon reserviert, aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich dann auch da bin.
Naja, das wollen wir schon offen.
Es wächst einen über den Kopf, die ganze Arbeit. Die Leute sehen nur ein paar Zelte, aber was da dahinter steckt, die ganze Stromaufbereitung. Bei mir auf diesem Campingplatz haben sie 200 Stecker. Das muss man einmal zwängbringen. Ja, und ich muss mit Stromaggregat fahren.
Was, ich muss kontrollieren.
Ja, wir gucken.
Jetzt haben wir die erinnert.
Aber eine Frage, machst du heute Abend noch mal einen Kontrollgang?
Ja.
Wie viel Uhr machst du einen?
Um 23 Uhr.
Können wir den zusammen machen?
Ja,
kein Problem. Soll ich dich dann 10 vor 11 hier abholen?
Ja, geht in Ordnung. Das machen wir.
10 vor 11 hole ich dich ab.
Peter ist schnell weg. Das Notstromaggregat macht mal wieder Ärger. Dani und Jürgen bleiben sitzen. Auch sie bewegt das Klima. Dani arbeitet als Soziologin in einer Umweltbehörde.
Ich habe am Beginn gar nichts davon gesagt, dass ich im Formel 1 am Campingplatz arbeite. Also ich habe das wirklich am Beginn ausgeklammert, bewusst ausgeklammert, weil man gedacht habe, na, das ruft nur Kritik hervor, das muss keiner wissen, das ist auch nicht so relevant. Aber irgendwann haben wir gedacht, das gehört einfach dazu zum Leben und irgendwann kannst du nicht mehr verheimlichen, dass du 2 Urlaubswochen im Jahr im Formel-1-Zirkus arbeitest und vor allem, man ist ja dann kaputt. Man kommt ja retour und ist wirklich kaputt, weil es ist Arbeitswochenende. Und irgendwann habe ich dann natürlich mit offenen Karten gespielt und natürlich halten sich die Leute auch sehr zurück, galant zurück.
Ich habe nämlich auch ein bisschen eine komische Geschichte, was Motorsport und diese Ambivalenzen, was du ja da jetzt irgendwie hast mit deiner beruflichen Geschichte und mit deiner Leidenschaft zum Sport, Motorsport. Im Speziellen, ich war politisch aktiv und zwar bei den Grünen. Und das war halt auch dann immer spannend.
Wir haben das immer am Sand in der Familie
gehört. Ja,
das ist spannend.
Ja, dass der bei den Grünen landet. Bei mir hat das eher eine gesellschaftspolitische Dimension gehabt, im Sinne von, ich war damals in Kärnten, zwecks meinem Studium, und da hat es irgendwie diesen Jörg Haidern als Landeshauptmann gegeben und der hat irgendwie diesen Spruch kreiert, Kärnten muss tschetschenenfrei werden. Und da habe ich gesagt, es geht nicht, da muss ich jetzt irgendwas tun, sonst kriege ich einen Wohnungsschwur.
Seiner Leidenschaft für die Formel 1 tat Jürgens kommunalpolitisches Engagement keinen Abbruch.
Das war spannend, da war ich quasi kommunalpolitisch aktiv schon und bin nach Bahrain zur Formel 1 Grand Prix geflogen. Ja. Und das hat aber keiner gewusst in der Partei, wo ich dort genau bin. Ja. Und ich habe nur gehofft, dass mir nicht irgendeine Kamera erwischt und irgendwo im Fahrradlager herumrennt wird. Sie haben nur gesehen, dass ich braun gebrannt zurückkomme mit dieser Sonnenbrillenbräune, was das Security Oft hat. Und das war total schräg, ja. Also auch in mir diese Ambivalenz, ja, weil irgendwie doch dieser nicht nur gesellschaftspolitische Aspekt mich bei den Grünen damals interessiert hat, sondern auch viel, dass es schon in Richtung Windenergie gegangen und wo ich merke, das ist immer mehr Thema, wir brauchen was, es braucht Alternativen, ja. Und das war bei mir schon ganz schwierig auszuhalten. Und
mir ist es aber immer wichtig, den Kontext, die Einbettung, die soziale Einbettung von Personen zu sehen. Man ist nicht nur eine Facette des Lebens. Ein Mensch ist geprägt von so vielen Dingen, vom Aufwachsen, von der Sozialisation, der Herkunft, der Klasse, der Schichtzugehörigkeit. Alles Mögliche spielt da mit. Und ich bin nicht nur Formel-1-Fan. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, ein Hauptproblem ist es, dass man immer nur auf einen Aspekt achtet und Leute dafür verurteilt. Und das, was ich versuche in meinem Beruf, auch in der Umweltbehörde, zu sagen, die Leute sind mehr als nur dieser eine Punkt ihrer Biografie. Weil eigentlich ist, natürlich kann man dem Sport extrem viel kritisieren, aber zugleich hat er auch seine positiven Elemente.
Jetzt bin ich dabei.
Bin ja eine Runde, gell?
Ja, super. Und wenn wir dich nerven, sag Bescheid, ne?
Ja, schon. Ruhe, jetzt da, um 11 Uhr.
Es ist 23 Uhr. Bitte.
Ich kann nichts dafür, ich war da und hab's versucht.
Was versucht?
Ja. Freunde,
es macht euch überhaupt keine Sorgen, dass nächstes Jahr, ob es einen Freitag noch gibt, da könnt ihr euch überlegen. Schau, ihr könnt da bohnen an, aber das hält ihr nicht aus. Wo ist denn das Hose geflattert?
Ja, ja, du musst da ein.
Ha.
Ja, grüß dich.
Da ist ein, ha.
Wie wurde dir?
Ja,
nein. Du musst dich gar nicht
machen. Und jetzt ist es funktioniert, gell? Versteht's mich?
Ja.
Drüben die Frau ist schwer krank. Was ist denn der Boss immer? Das ist die Katastrophe. Was glaubst du, ich bin da. Warum ist da ganz oben hat die Musik gespielt und hier rund habe ich 175 Dezibel gemessen. Ich meine, das geht im Bauch so. Aber dann habe ich alle Kabeln abgezwickt. Alles. Aber das ist nicht die Box.
Aber
ich
schließe
mal
Wasser.
Danke. Ganz okay. Also ist es erlaubt.
Ja, wir sollen mal abschließen.
Was ist das, Mann? Was ist das?
Wir gehen in
den Schuhmarkt. Nein, dann ist es schon mal Zeit.
Nächstes Jahr. Entschuldigung, nächstes Jahr kann es wieder Lärm machen, weil da bin ich ja noch da. Entschuldigung, nächstes Jahr kann es wieder Lärm machen.
Ist das der Mann von der Radio?
Samstagmorgen. Zeit, Kritiker der Formel 1 in Spielberg aufzusuchen. In einem Vorgarten, ein paar hundert Meter Luftlinie von der Rennstrecke entfernt, ist jemand bereit, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, da ist, da haben wir heute halt eigentlich unseren Bereich und das andere, das lassen wir eigentlich immer wachsen, also ein bisschen Wiese und so weiter. Wir haben auch da Obstbäume gepflanzt, also verschiedene. Dann haben wir da so einen Garten, also einen Nutzgarten. Das ist irgendwie so mein Hobby, mein Favorit, dass ich sage, so viel wie möglich machen. Nicht? Also ich habe meinen eigenen Mais, ich habe meine Kartoffel, ich habe ja eigentlich ziemlich alles. Also ich lasse nicht viel anbrennen. Nicht?
Erich Wilding hat das Haus in den 1990ern gebaut. Eine schöne Aussicht, die Ruhe, die Berge. Wilding sitzt in Spielberg für die Kommunistische Partei Österreichs im Gemeinderat.
Diese Rennstrecke, die war eigentlich im Auslaufen. Also es hat eigentlich, also hat er keine Anzeichen mehr gegeben, dass die irgendwie revitalisiert wird. Nicht?
Dann kaufte Dietrich Marteschitz die Strecke in den 2000er Jahren.
Naja, ich meine, am Anfang haben wir uns also versucht, irgendwie zu arrangieren. Dann ist das eigentlich umgestiegen, eigentlich in Widerstand. Also dann haben wir uns eigentlich zusammengeschlossen mit dem Herrn Aves oder haben wir uns auch dort angehängt. Ich bin noch an den Gemeinderat gekommen, habe ich eigentlich das Thema Lärm in unserer Gemeinde im Speziellen thematisiert, weil ich eigentlich gesagt habe, ich glaube, Spielberg ist eine relativ wohlhabende Gemeinde. So, es ist auch, viele pendeln aus, aber haben ja einen Wohnsitz da, oder? Und da war eigentlich für mich der Gedanke, also was habe ich von dem ganzen Geld und was habe ich von dem Scheinen, wenn immerfort Lärm ist, nicht? Und wir haben das aber so konzipiert, also es geht ja nicht nur allein um die Rennstrecke, es geht um den Flugverkehr allerorts. Wir haben einen Militärflughafen da in der Nähe.
Verhindern konnten der Kommunist Wilding und der Schlossherr Abesser den Ring nicht. Ein gutes Verhältnis pflegen die beiden weiterhin.
Ja, es ist so nicht. Also ich glaube, die Sache rechtfertigt das, weil ich meine, es geht letztendlich auch um die Lebensqualität von allen Menschen. Nicht? Und wenn sie eher dazu bereit ist und sie einsetzt dafür, sollte mir das recht sein. So möchte ich das einmal sagen.
Das Schloss Spielberg liegt auf einem kleinen Hügel über dem Ort. Man läuft durch den Wald. Die Rennstrecke und die Campingplätze sind von hier aus nicht zu sehen, aber zu hören.
Hier ist jemand.
Ja.
Grüße Sie.
Grüß Gott.
Sebastian, bitte ich. Hallo, Messer.
Hallo, Gabriel
Hallo.
Kuhn.
Grüß Gott.
Danke.
Danke.
Yes. So kalt waren wir seit Wochen nicht hier.
Ein Renaissancebau mit Arkadenhof aus dem 16. Jahrhundert. Abessers Familie wohnt seit 200 Jahren hier. Der Red Bull Ring spielt für das Leben der Familie eine große Rolle.
Ich bin seit 20 Jahren kritischer Beobachter des Red Bull Rings und bin auch heute noch als kritischer Geist hier durchaus bekannt. Ich bin durchaus motorsportaffin. Ich bin selber dort mit dem Motorrad noch beim alten Österreichring vor dem Umbau bin ich viel gefahren. Das war ja eine phänomenale Rennstrecke.
Die alte Rennstrecke, sagt der Schlossherr, habe ihn nie gestört. Zwei, vielleicht drei große Veranstaltungen im Jahr. Dazwischen Stille.
Die hat man ja ganz gerne miterlebt. Wir hatten hier in der Vergangenheit ja einiges, sogar ein Formel-1-Fahren hier. Und das war einfach ein Spaß. Das war durchaus positiv besetzt.
Heute sind die Events größer, lauter, dauerhafter. Und die Rennstrecke steht kaum noch still. Fast das ganze Jahr über ist hier etwas los. Vieles änderte sich, als Dietrich Marteschitz auf den Plan trat. Auch das Schloss Spielberg wollte er erwerben.
So um das Jahr 2000 gab es ja Bestrebungen vom Herrn Marteschitz, das Haus zu kaufen. Es wurde mir nahegelegt, ich soll ein Angebot stellen, um wie viel ich es verkaufe. Und ich war damals naiv und bin so ein Makler. Ganz allen Ernstes haben wir da einen Verkehrswert festgelegt und haben gesagt, okay, Das ist eine seriöse Geschichte. Und zu meiner großen Erleichterung kam dann ein Gegenangebot, und das war so inferior, dass ich sofort zahlen konnte, weißt du was, super, da sind wir so weit auseinander, da zahlt es sich gar nicht aus, überhaupt noch eine Sekunde miteinander zu reden. Danke für den Kaffee und auf Wiedersehen. Ja, nachdem ich also da dann nicht mitgetan habe, war ich also sehr motiviert, hier gegen den Ring vorzugehen. Mit sehr, 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 sehr viel Arbeit und einem Sachverständigen, der nicht korrupt war. Und der hat gesagt, das Projekt Rettungshubschrauber. Das Projekt entspricht nicht dem Emissionsschutzgesetz Luft.
Mit Unterstützung einer Bürgerinitiative konnte Herr Abesser den ersten Übernahmeversuch der Rennstrecke durch Dietrich Mateschitz abwehren. Doch am Ende setzte sich Mateschitz durch. Auch dank Rückendeckung durch die steirische Landespolitik. Vor Ort bröckelte der Widerstand. Abesser erinnert sich an eine feindselige Stimmung, an Drohungen. Die Zusammenarbeit mit der KPÖ? Für ihn damals naheliegend. Aus Überzeugung. Aber auch aus Notwendigkeit.
Ich unterstütze die KPÖ Steiermark durchaus, wenn sie was brauchen. Genau deswegen, weil die Kommunisten im Prinzip nämlich die gleiche Philosophie haben wie ich. Sie sind eher auf der Seite von den Unterprivilegierten. Das finden sie bei den anderen Parteien nicht. Da geht es um Machterhalt.
Gabriel und Sebastian erzählen von den Gewinnern rund um den Ring. Von den Landwirten, die jetzt gute Einnahmen haben. Von der Region, die profitiert. Eine Mehrheit vor Ort scheint die Formel 1 hier haben zu wollen. Funktioniere Demokratie nicht genauso?
Da muss man jetzt aufpassen, wenn man hier das Wort Demokratie verwendet. Denn in diesem Fall wird Demokratie so eingesetzt, dass ich sage, die Mehrheit entscheidet. Und deswegen nehme ich hier das Wort Demokratie zum Anlass, dass ich sage, das kann man so nicht sagen, weil das ist, grundsätzlich wäre dieses Argument das Faustrecht. Ich bin stärker und daraufhin setze ich mich durch.
Wer, wenn nicht er, die 30.000 niederländischen Fans, die kommen hier aus dem Feiern gar nicht raus. Verstappen räumt alles ab und nach der gestrigen Gala wird wohl auch heute auf den vollen Tribünen der Rauch in Orange aufsteigen.
Das Unterschied war groß gegenüber den anderen und dann müssen wir gewinnen.
Und weit und breit sind keine Partycrasher in Sicht. Weder der stark verkühlte Lando Norris im McLaren von Startplatz 2 noch George Russell von 3 fürchtet Mercedes-Boss Toto Wolff.
Ja, er ist halt schon in einer eigenen Liga, auch mit dem Auto, und Red Bull Ring war immer eine Strecke, wo sie besonders stark sind, aber wir versuchen, was wir können, um dagegen zu halten.
Noch versteckt man sich, so gut es geht, hier im Schatten. Los geht's in Spielberg um 15 Uhr.
Jetzt hat es endlich ein bisschen Ruhe, gell? Und dann kommen wir da.
Rennsonntag. Gabriel und Sebastian dürfen zu Peter in die Fahrt. Sie wollen den Start mit ihm gemeinsam schauen.
Super. So, sehr schön.
Ja. Ah, ist ja gemütlich hier.
Ja, super, danke. Oberdeutsche.
Wo müsst ihr was sein? Ist es bei der 3 normalerweise bei dir?
4.
Gute Stimmung.
Ah, da ist er.
Jetzt haben wir es.
Wir haben es.
Sehr feindschaftlich.
Sehr gut.
Schauen mit Countdown.
Die Formel 1, dass die Fans untereinander da gute Zeit haben. Also
Lautstärke?
Genau. Ja, wir können vielleicht am Anfang ein bisschen erstmal leise machen, bis das Rennen losgeht. Ja. Soll ich das erstmal? Idee, oder? Da können wir mit dir. Genau. Jetzt das Wochenende, wie lief's?
Wochenende, zufriedenstellend. Ich bin mit den Leuten, was zu kommen, sehr zufrieden. Ich will den Überblick einfach nicht verlieren. Wenn nicht zu viele Leute sind, dann ist das wirklich in Ordnung.
So, jetzt müssen wir, glaube ich,
ja.
Jetzt müssen wir hier jetzt reingucken.
Ja, sowieso kein Problem.
Und es geht los.
Es geht los.
Ab geht's, Max Verstappen.
Ab geht's.
Lando Norris auch sehr gut weggekommen. Und mittendrin schiebt sich's wie üblich wieder mal zusammen.
Ja, anfangen genau der Kurve. Zu dritt nebeneinander im Mittelfeld. Ja, ohne Formel 1 Autos. haben wir ungefähr 47 Dezibel. Das ist recht leise. Und jetzt beim Start ist das hinaufgeschnellt auf 57 Dezibel. Und das empfindet man als eine Verdoppelung der Lautstärke. Und so gesehen ist das dann doch ganz erheblich.
Weiter geht. Da steht in die Sterne jetzt. Es wächst mir einfach über den Kopf schon. Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, wäre das hier nicht so ein Problem.
Jetzt kommen sie hier ganz schön, Turn 2 und Turn 3. Gänsehaut völlig überall. Oha, jetzt geht's hier richtig ab in Turn 3. Aber was hier abgeht. Junge, alles ziemlich klar beieinander.
Ja, klar, wir sind hier bei 62, 63 Dezibel jetzt in der Rauchkurve.
Also die ersten 2 Runden sind schon gelaufen. Jetzt kommen sie dann gleich wieder in unsere Schwimmbadgerade. Und die Leute stehen eigentlich alle auf unseren Plätzen auf den Spielplätzen. Und jetzt sind sie da vorbei da unten.
Wenn es nach mir geht, würde ich sofort zusperren. Aber das Problem ist, du hast so und so viele Stammleute, die sehr nett sind. Null Problem. Und es gibt auch sehr viele Leute, die, kann man sagen, das sind ausgesprochene Schweine. Die haben dieses Wochenende 3-mal in die nagelneue Dusche hineingeschissen. 3-mal, nicht gestern und heute.
Die Autos ballern hier an einem vorbei, hier in Turn 3. Und es gibt auch schon einige Strafen mittlerweile, die verteilt worden sind, weil ein paar Linien überschritten sind, Track Limits und solche Thematik, Kollision verursacht worden. Und
dann willst du eine Entscheidung treffen, ob du es nächstes Jahr nochmal machst, weil du musst ja wegen Anmeldung, musst du jetzt irgendwann
Schwere Entscheidung. Leicht ist es nicht.
Was ein Rennen. Verstappen irgendwo im Mittelfeld. Bei Reifenschaden mit Norris kollidiert. Wahnsinn. Russell auf P1. Direkt dahinter Piastri, 2,5 Sekunden Abstand. Hardcore einfach das Rennen. Hardcore.
Krass, so ein spannendes Rennen gab es schon lange nicht mehr. Wir sind auch noch hier live dabei. Es ist richtig, richtig krass.
Ja,
sowas. Die ganzen Emotionen, das bekommt man alles im Fernsehen. Das ist, man kann das kaum beschreiben, wie krass das hier ist, hier zu stehen und so ein Rennen hier zu haben.
Ja, voll. Vor allem ist es halt so, es macht so viel Glück einfach. Man denkt an gar nichts anderes, keine Probleme. Man fährt, die fahren hier einfach und man schaut zu. Hat einen Gänsemoment nach dem anderen, lacht den ganzen Tag. Das ist schon geil. Und jetzt kommt Russell gleich über die Ziellinie. Wahnsinn. Und da hört man auch den Jubel im Hintergrund. Ja.
Ein Rennen gegen die Zeit. Warum boomt die Formel 1? Feature von Sebastian Friedrich und Gabriel Kuhn. Sprecherin Denise Mbay. Technische Realisation Markus Freund und Elke Steinort. Regie Eva Solloch. Redaktion Joachim Dix. Produktion Norddeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk und Deutschlandfunk Kultur 2025.